neuen Folge des Deichmann-Marken-Podcasts Footsteps. Und ich freue mich jetzt sehr auf diesen Gast, und zwar Oskar Metzger. Viele von den Deichmann-Mitarbeitenden kennen ihn vielleicht, denn beim Sommermeeting habt ihr gemeinsam mit Oskar gesprüht. Du bist nämlich nicht nur Graffiti-Künstler, du bist auch Lehrer in den Fächern Kunst und Deutsch und ein sehr beeindruckender Mensch. Ich freue mich, dass wir jetzt hier ein bisschen quatschen können. Man kennt dich auch unter dem Namen Critical 27. Und vielleicht starten wir gleich mal mit folgender Frage, denn es geht jetzt so ein bisschen auch um das Thema Leidenschaft. Du bist leidenschaftlicher Graffiti-Künstler, du bist leidenschaftlicher Lehrer. Was bedeutet für dich überhaupt Leidenschaft?
Erstmal danke für die Einleitung, freut mich auch hier zu sein. Also das ist schon eine sehr allumfassende Frage, Leidenschaft. Ich glaube, Leidenschaft, um das kurz runterzubrechen, ist mehr zu tun, als man muss, aber nicht als man will. Und ich finde, das ist eine ganz entscheidende Sichtweise dessen. Viele fühlen sich ja unter Druck oder legen Leidenschaft in das Wort des Perfektionismus. Aber wenn mir die Leidenschaft wehtut, also Leidenschaft, habe ich irgendwie das nicht ganz verstanden, was das Wort mit sich bringt. Und Leidenschaft ist für mich einfach, Dinge zu machen, die völlig frei von Anforderungen im Lebensprofil sind. Natürlich kann ich die in mein Berufsleben, in meine Hobbys einbauen, aber es sollte nicht der Wert der Leidenschaft sein, der sich quasi auf das Feld der Kunst legt. Also ich finde nicht, Kunst kann eine Leidenschaft sein oder Musik kann eine Leidenschaft sein. Leidenschaft kann immer nur ein Merkmal oder ein Charakteristikum sein, welches die Sache, die man macht, bedingt. Mhm. Ähnlich wie Motivation ein Wort ist. Also ich bin für etwas motiviert, ich mache etwas leidenschaftlich, aber Kunst kann für mich nicht Leidenschaft sein, weil dann ist Kunst nicht mehr Kunst.
Ja, und das ist eine schöne Art, das Wort zu betrachten und vor allem auch so richtig zu definieren. Ja. Weil ich glaube, jeder Mensch, wenn du ihn fragst, was ist deine Leidenschaft, wird sagen, keine Ahnung, wenn es jetzt wie bei mir zum Beispiel, bin ich jetzt normal darüber nachgedacht und zwar und nicht übers Eck, so wie du gerade das so schön gemacht hast, einfach sagen würde, naja, Musik ist meine Leidenschaft, ist das ja nicht richtig, sondern es ist eher vielleicht meine Motivation dahinter, Musik zu machen. Oder ist es, oder wie würdest du das jetzt zum Beispiel in dem Fall dann beschreiben?
Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es richtig und falsch gibt. Das ist nur meine Wahrnehmung.
Total,
ich habe früher auch gesagt, ja, Graffiti ist meine Leidenschaft, aber Graffiti ist einfach Graffiti als solches, rein in der Definition. Das ist eine Art und Weise, mit einer Sprühdose Farbe an die Wand zu bringen. Und das kann ich jetzt mit Lust, mit Frust, mit Spaß und Freude machen. Mhm. Oder ich kann es mit Leidenschaft machen. Und Leidenschaft ist einfach ein innerer Wert, also die Flamme in dir jetzt ganz poetisch gesprochen, die dazu führt, dass du mehr machst, als du musst.
Mhm. Aber wie gesagt, dann aber nervt,
muss ich aufhören.
Dann muss ich aufhören.
Sonst ist es quasi, auch im Berufsleben zum Beispiel, Leidenschaft ist, wenn ich gern länger da sitze, als ich muss. Mhm. Aber die unterm Strich verlangte Überstunde zu machen, die nicht bezahlt wird, ist keine Leidenschaft nicht mehr. Das ist dann Erfolgsdruck oder Zwang oder Recht machen gegenüber einem Auftraggeber etc. Also Leidenschaft muss man in meiner Wahrnehmung richtig einbauen, dass man nicht Opfer oder Marionette der Leidenschaft wird. Also gerade im Kunstbereich, ich kenne das von vielen meiner Kunst, vor allen Dingen Musikfreunde, die dann ein Projekt planen, ein Festival und am Ende bleiben 0 Euro stehen, aber sie sagen, sie haben es mit Leidenschaft gemacht. Mhm. Dann sage ich, okay, dann hast du Leidenschaft mit überdrüssigem Idealismus vielleicht verwechselt, weil auch eine Leidenschaft braucht immer den Gegenspieler, ähnlich Yin und Yang. Und das ist vielleicht der rationale Gedanke oder der Freund, der einen kurz mal auf die Schulter haut und sagt, vielleicht gehst du doch mal kurz was anderes machen oder einen anderen Gedanken dir einholt oder mal kurz Geld verdienen, damit du deinen Spaß wieder umsetzen kannst. Ich kann mir meine Leinwände ja auch nur kaufen, wenn ich irgendwann eine verkaufe. Wenn ich voller Leidenschaft die ganze Zeit im Atelier sitze, dann verkaufen sich auch keine Bilder. Da muss ich dann irgendwann die rationale Ebene gehen und einen Marketingplan machen oder eine Galerie anfragen etc. Also ich finde, wir dürfen einfach nicht in die Gefahr kommen, dass Leidenschaft so ein allumfängliches Konstrukt wird, um uns auch ein Stück weit zu rechtfertigen und rauszureden. Ja, ich mache das voller Leidenschaft, deshalb ist es jetzt halb so wild, dass das nichts wird oder das wird schon noch irgendwie Erfolg bringen. Sehe ich kritisch, einfach aufgrund der Erfahrung, die ich selbst im Kunstbereich gemacht habe, dass das nicht allein hilft.
Total schön auch für einen selbst, sich dann auch immer wieder mal zu hinterfragen, mache ich das gerade noch mit Leidenschaft? Egal, welchen Job man vielleicht gerade macht oder welches Hobby es ist, auf der Ebene einfach immer mal wieder mit sich selbst kurz zu checken, ist es das noch oder muss ich vielleicht mal kurz Pause machen, um dann wieder dieses Hobby oder diese Arbeit mit Leidenschaft weiterzumachen. Schöne Ansichtsweise. Und würdest du sagen, dass das Sprühen für dich, dass du das immer noch mit Leidenschaft machst gerade oder hast du das schon wieder so ein bisschen runtergeschraubt?
Ich mache das definitiv mit Leidenschaft, aber eben weniger, als ich das vorher machen konnte, als ich dann der Vollselbstständigkeit war. Und das liegt aber wiederum auch nicht daran, dass ich weniger Leidenschaft habe. Das ist auch sowas, dass die Leute das immer so in den Maßstab setzen. Quantität der Leidenschaft, Qualität der Ergebnisse ist irgendwie in meinen Augen nicht so. Ich kann was eine Stunde in der Woche machen und habe genauso viel Motivation, Kraft und Leidenschaft, wie das wäre, wenn ich das 7 Tage, 24 Stunden mache. Man muss nur, und da ist wieder dieses Yin und Yang-Prinzip, gucken, was sorgt dafür in meinem Leben, dass ich die Leidenschaft ohne Zwänge anwenden kann? Wenn ich genug Geld verdiene, in meinem Lehrerjob beispielsweise, kann ich völlig frei und mich der Leidenschaft hingeben und Kunst machen. Wenn ich das nicht habe und auf Zwang eine Leinwand malen muss, um die zu verkaufen, stelle ich mal die Frage in den Raum, wie viel Leidenschaft ist das tatsächlich und wie viel Druck ist das dann eigentlich?
Und Oskar, viele der Deichmann-Mitarbeitenden kennen dich wahrscheinlich schon, weil ihr gemeinsam beim Deichmann-Sommermeeting zusammen gesprüht habt. Und wir sprechen jetzt über das Thema Leidenschaft. Wie würdest du sagen, hat sich quasi die Leidenschaft da bemerkbar gemacht bei diesem Sommermeeting bei Deichmann?
Also generell war ich sehr überrascht, wie viele trotz zögerlichem Schauens am Anfang dann Teil wurden der ganzen Sache. Weil das Element Graffiti ja schon erstmal sehr beeindruckend ist und wie funktioniert das? Und es wird auch meist unterschätzt. Das ist natürlich schwerer, als das viele erwarten. Aber ich muss sagen, es war jederzeit viel los unter meinen 3 Zelten. Und die Leute haben auch mit sehr viel Engagement, und das Wort Engagement würde ich auch immer in Verbindung mit Leidenschaft setzen. Wenn ich engagiert bin, muss ich immer eine Motivation mit mir führen, und das ist wahrscheinlich ein leidenschaftliches Agieren. Aber da waren alle dabei, manche schossen sogar über das Ziel hinaus.
Was heißt das? Sie schossen über das Ziel hinaus?
Das Konzept war ja, dass wir quasi den Kosmos des Deichmanns-Unternehmen abbildeten, und das habe ich quasi in Form der CI-Farben gemacht, im quasi Background, und dann gab es Schablonen vom Logo, von einem Sneaker und von einer Familie. Die 3 Werte sollten so ein bisschen vermittelt werden. Und in diesen Schablonen, was der Kosmos der Mitarbeitenden war, sollten sie sich ausleben, und manche gingen halt über die Schablone hinaus.
Okay.
Und das war dann sehr ambitioniert beziehungsweise leidenschaftlich. Generell war ich aber sehr positiv überrascht, auch über das Miteinander, was sehr familiär, aber trotzdem sehr respektvoll und professionell auch waren. Und um so ein bisschen auch die Bedeutung von Leidenschaft in ein Unternehmen zu bringen, ist für mich, glaube ich, auffällig gewesen, dass Leute, ob das Kinder bei mir im Unterricht sind oder später, immer teilhaben wollen. Und auch ein 40-Jähriger will gesehen werden. Und wenn ich den Menschen eine Option gebe, bei etwas teil zu sein, selbst wenn es ein 5% Abschnitt einer Entscheidung sind, in der ich teilhabe, ist das nachhaltig so immens förderlich oder bringt so viel mehr Punkte, dass, glaube ich, generell man zusehen muss, dass man Leuten Mitbestimmungsrechte gibt. Man kann nicht erwarten, dass jeder Chefchen ist. Aber manchmal gibt es auch Anforderungen, die habe ich viel im Berufsleben erlebt, wo sagt, das Schaufenster muss so aussehen. Also ich habe in meinem Studium auch nebenbei im Einzelhandel gearbeitet, wo ich sage, ja, das steht in euren Plänen, aber das ist nicht besser. Da kommen nicht mehr Leute in euren Laden rein. Ich habe in einem Sportladen gearbeitet. Mhm. Wenn du einfach Leute mal was probieren lässt, also wir müssen auch einen Mut zum Risiko mitbringen. Und ich kann aber nur Mut entwickeln, wenn ich Motivation und wiederum Leidenschaft in mir habe. Sonst fehlt mir dieses Quäntchen über das Müssen hinaus. Also, wie ich das generell immer sage, mehr als ich muss, aber nicht als ich will.
Und ist das auch etwas, was du deinen Schülern mitgibst und weitergibst? Also, wie kann ich mir eine Unterrichtsstunde bei Herrn Metzger vorstellen, in Kunst zum Beispiel?
Erstmal frage ich generell immer meine Schüler, wie geht's euch? Also ich möchte nicht den Ballast von der Mathestunde, von der Englischstunde in meinen Unterricht mitnehmen. Und wenn es Sorgen und Probleme gibt, dann werden die geklärt. Ob ich der Klassenleiter bin oder nicht, ist mir egal. Ich möchte einen Status quo immer zu Beginn meiner Unterrichtseinheit haben. Und wenn das geklärt ist, gibt es einen lustigen Spruch, da gibt es Themen. Und ich frage immer die Kinder nach ihrem Mikrokosmos, was sie berührt, und versuche all das in meinen Unterricht einzubauen. Ob das jetzt tatsächlich Leidenschaft ist als solches für die Kids, weiß ich nicht. Für mich ist es wichtig, weil ich einfach der Meinung bin, dass nur im Zusammenspiel beider Parteien das funktioniert. Und das funktioniert nur, wenn die Kids gleichberechtigt mit mir agieren. Na klar bin ich der Chef in dem Viereck, der sich Klassenraum nennt, aber ich bin auch nur der Chef und mehr nicht. Ich habe eine Verantwortung, dass die das schaffen. Aber ich denke, was mein Unterricht auszeichnet, ist einfach, dass man Respekt gegenüber den Kids genauso bringt, wie die mir gegenüber und ich einfach nicht ein auf, wie sagt man, so allwissenden Guru mache, wie das viele Lehrer machen. Ja, ich habe recht und ich mache keine Fehler. Mache ich genauso. Und ich bin froh, dass ich die Fehler mache, weil nur so bin ich der Stagnation vorbehalten und kann mich da auch weiterentwickeln.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Lehrer das manchmal auch so ein bisschen aus ihrem eigenen Druck ausmachen vielleicht, weil die Klassen heutzutage ja auch voll bepackt sind. Du hast super, super viele Schüler in einer Klasse und dann hat man vielleicht 45 Minuten die Schulstunde und will natürlich versuchen, den Schülern so viel wie möglich mitzugeben. Dein Konzept klingt aber für mich gerade irgendwie anders und irgendwie effektiver, weil ich frage mich, wie du das machst zeitlich, wie du das hinbekommst, den Lernstoff, den unser Schulsystem, sage ich jetzt mal, in dem du ja wahrscheinlich auch trotzdem drin steckst, auch wenn du versuchst, deine Art individuell zu gestalten, wie du das trotzdem hinbekommst, dass die Schüler das mitbekommen und du aber trotzdem auf deren eigenen Mikrokosmos eingehst.
Ich glaube, ich vergesse hin und wieder dann, in Anführungszeichen, was im Lehrplan steht, wenn mich jemand fragt im Lehrerzimmer. Nein, Spaß beiseite. Ich gucke schon, was eine Relevanz im Leben hat, weil ich ja mit meinen 36 Jahren noch nicht so weit weg bin von Schülern, wie es vielleicht ein 50- oder 60-jährige Kollegin oder ein Kollege ist. Und ich habe nun ja auch ein, zwei Sachen in meinem Leben gemacht in verschiedenen Arbeitsfeldern. Ich habe in meinen Semesterferien bei Amazon am Fließband genauso gearbeitet wie in der Selbstständigkeit als Künstler und weiß schon, was die Kids brauchen und was notwendig ist, um die 10. und 12. Klasse Prüfung zu schaffen. Und dadurch kann ich gucken, was lasse ich weg und was ist wichtig und kann so einfach Freiräume schaffen. Tatsächlich würde ich behaupten, ich habe nur 70% von den Dingen, die im Lehrbuch stehen, so geschafft, wie sie dastehen. Aber ich habe alle Kompetenzen, die die Kinder brauchen. Und bei Jahresvergleichen oder so zentralen Arbeiten sind meine Kids immer mit die Besseren. Deshalb gibt mir das aktuell noch recht, wie ich das mache. Vielleicht habe ich auch nur Glück, dass ich die guten Klassen erwischt habe. Aber
das glaube ich nicht.
Das steht außer Frage vielleicht.
Ich glaube, dass deine Herangehensweise definitiv etwas ist, was viel mehr etabliert werden muss, beziehungsweise ich glaube, dass da einige sind, die das sich jetzt vielleicht auch anhören und sich denken, boah, ey, unser Schulsystem ist einfach auch so veraltet und es müsste definitiv aufgebrochen werden und es müsste viel mehr solche Lehrer geben, die eben sich vielleicht nur 70% dran halten, aber die Schüler das lernen, was sie brauchen, um die Schule zu bestehen und vorrücken zu können. Was glaubst du, werden wir das noch erleben? Wird sich das in den nächsten Jahren noch ändern mit unserem Schulsystem? Oder sind da vielleicht sogar die Lehrer gefragt, ihren Unterricht individueller zu gestalten und zwar sich trotzdem irgendwie an den Lehrplan zu halten, so wie du es machst, aber es vielleicht mal ein bisschen aufzubrechen? Aber ich meine, gibt es da die Möglichkeit? Du machst es ja. Warum können es andere nicht auch machen?
Ich glaube, weil ich generell, als das Wort Querdenker noch nicht negativ konnotiert war, immer ein Systembrecher war und einfach überlegt habe, was tatsächlich eine Notwendigkeit da draußen. Und der Lehrer hat sich tatsächlich, muss ich ganz klar sagen, selbst in so eine Situation gebracht, weil wir in einem Tunnel leben. Das Studium bringt dich in einen Tunnel und den fahren die meisten immer durch, bis in ihr Renteneintritt. Das heißt, du hast eine Methode, du machst die, wendest die an und bist fertig. Da gibt es mal eine Weiterbildung. Und dadurch ist der Lehrer sehr bequem. Der Lehrer hat vergessen, einen Bezug zur Gesellschaft auch herzustellen, muss ich beobachten. Also meine Lehrer, die ich toll fand, die waren mal beim Fußballspiel. Die waren auch Teil meines Privatlebens. Jetzt nicht im Sinne, dass die Mutti und Papi ersetzt haben, aber die waren mal da beim Training. Und wenn ich das bei mir in meiner Schule mache und die Kids sehen mich, wie ich beim Training mit meiner Tochter vorbeifahre, sind die stolz und freuen sich im Unterricht. Und dann habe ich eine positive Windung im Kopf generiert. Und wenn ich in diese Windung oder in diesen Gedankengang die Wortart reinbaue, dann haben die Wortart bestanden und verstehen die, weil ich das positiv mache. Und ich glaube, wir können das nur machen, indem wir den Gedanken haben, ein bisschen mehr Druck machen als dieses feinbürgerliche, ja, wir finden es ja nicht gut, sondern wir müssten vielleicht zumindest ideologisch radikaler werden und Eltern müssten auch sich mehr verbünden. Also wir müssen ein Dreigespann werden, Eltern, Kinder und Lehrer und nicht immer gegeneinander kämpfen, wie viele Eltern sagen, mein Kind ist nicht so. Natürlich ist das Kind nicht so vielleicht zu Hause, als es sich im Unterricht verhält, weil es fehlt ja der Mikrokosmos Unterricht. Aber das Verständnis fehlt von allen zueinander und ich glaube, wenn wir das anpacken und einfach mal weißes Blatt Papier nehmen, transparent bleiben, können wir das auch ändern. Ich denke nur, dass wir einfach jetzt wirklich alle zusammenarbeiten müssen und keiner die Schuld dem anderen zuschiebt. Und das machen wir ja auch schon seit per se 20 Jahren.
Definitiv. Also ich kenne das auch noch aus meiner eigenen Schulzeit. Ich bekomme das mit, wenn man mit Eltern spricht, links und rechts. Es ist ganz oft, naja, der Lehrer ist dann schuld, weil die Kinder das dann natürlich auch dann so weitergeben. Dann sind die Eltern beim Elternsprechtag und dann wird gestritten. Man darf nicht vergessen, neben den Eltern sind die Lehrer und die Lehrerinnen das wichtigste Glied, sage ich mal, in der Entwicklung eines Kindes. Ne? Also ich meine, die beeinflussen ja deine komplette prägende Zeit. Also wenn das ja nicht so richtig stimmt, dann ist das, glaube ich, ein großes Problem. Da sollte viel mehr drauf geachtet werden, finde ich.
Ja, und wir haben eins verlernt. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich konnte das zum Glück immer recht gut, die Reflexion eines selbst. Also das können Eltern nicht, das können aber Lehrer nicht und Kinder können es natürlich auch nicht, weil es sowohl das Vorbild als Elternhauses als auch der Lehrer nicht vormachen. Und dadurch hast du keine Korrespondenz, dann wird jeder nur in die Verteidigungsposition rücken. Ich sage den Eltern ganz klar, das lief nicht gut. Aber ich habe auch 22 Prinzessinnen und Prinzen, die alle einen Anspruch haben, dass ich ihnen allein meine komplette Zeit widme. Da müssen wir schon zusammenarbeiten, dass sie das zu Hause auffangen oder Nachholbedarf haben.
Ja.
Und das verstehen Eltern. Und das habe ich tatsächlich festgestellt, weil meine Eltern das ganz klar, aber nicht in einem Vorwurf nennt, sondern in einer gesunde Reflexion mit dem Konzept des Positiven und Negativen wegsetzt, dann funktioniert das. Und das funktioniert auf Arbeit mit Arbeitgebern genauso. Habe ich die Erfahrung gemacht, egal wie hoch mein Chef vor mir war, das war auch nur jemand, der genauso groß war wie ich.
Klar.
Und wenn ich ihm sage, dass ich etwas schlecht finde, dann kommuniziere ich das wahrscheinlich in einem besseren Sprachbild, als ich das meinem Fußballkollege sage, wenn er einen schlechten Pass spielt. Aber er hat kein Recht, nur weil er Chef ist, dass er der Kritik außen vor bleibt. Und das ist, glaube ich, was wir uns auch wieder näher bringen müssen, dass wir jede Kritik annehmen, aber auch kommunizieren können.
Was glaubst du, wie wichtig ist es auch für, ob es jetzt für einen Lehrer, eine Lehrerin oder auch für einen Chef oder für eine Chefin ist, ausgeglichen zu sein und mit sich selbst im Reinen zu sein, um quasi Lernstoff oder eben Aufgaben weitergeben zu können?
Absolut wichtig. Also die innere Mitte ist, glaube ich, das Instrument Nummer eins, wenn ich unausgeglichen in den Unterricht komme. Und das ist auch einer der größten Facetten, ist es immer ein Spiegelbild. Das heißt, so wie die Klasse ist, so bin ich auch. Und das habe ich mal probiert und ausprobiert, natürlich in vielen Stunden. Und es ist so, das würde ich meine Hand drauf verwetten. Deshalb umso unausgeglichener und umso unzufriedener ich als Lehrkraft bin, umso weniger werde ich Erfolg mit meinen Kids haben. Weil was sollen die mir spiegeln?
Klar.
Wie im Fußballstadion.
Und was brauchst du? Was machst du, um quasi für dich diesen Ausgleich zu finden?
Ich bin einfach dann ich selbst, indem ich mache, worauf ich in dem Moment Lust habe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt immer malen muss, damit es mir gut geht. Ich habe ja viele Bereiche, in denen ich quasi Muse finde oder auch Leidenschaft verspüre.
Zum Beispiel?
Ja, tatsächlich das Zeichen, das Malen, die Musik, aber es ist auch manchmal einfach der Sport. Einfach mal einen Sprint setzen, um das alles auszupowern, was so in einem war. Und die Wichtigkeit ist, dass man das tatsächlich täglich macht. Einmal die Woche sagen, ich mache irgendwas, reicht nicht aus, weil du hast gerade als Lehrer jeden Tag 6 bis 8 Stunden, wo du Emotionen von anderen auch aufnimmst. Da kannst du machen, was du möchtest. Du kriegst das immer als Spiegel und das muss irgendwann raus. Und welche Art auch immer, muss jeder für sich entscheiden. Wichtig ist nur, dass das jeder macht, ob Yoga oder Fahrradfahren. Für mich ist tatsächlich die Kunst, weil das ist so ein subtiles Reflektieren. Also mein Reflektieren funktioniert durch ein Gedicht, durch einen Text oder durch ein Bild. Vor allen Dingen durch die Farbe. Die Farbe haben ja gewisse Emotionen durch ihre Frequenzen. Und ich weiß, wenn ich das Bild gemalt habe, erst, wie es mir an dem Tag tatsächlich ging.
Ist schön, weil du das dann da auch komplett rauslassen kannst. Du hast mir irgendwann gesagt, deine Oma hat dir das Malen beigebracht.
Genau.
Wie war das und wie hat sie dich da inspiriert?
Also meine Oma hat tatsächlich sehr landschaftlich klassisch gemalt, eher so im expressionistischen Stile. Und hat mich in jungen Jahren immer mal mitgenommen. Sie war Leipzigerin, deshalb habe ich dann auch später den Weg nach Leipzig gewählt, weil ich da einfach schon viele Dinge kannte. Und hat mir einfach erklärt, dass die Farbe Symbole, sie war zu 70% blind. Also sie hat nur noch 32% sehen können. Mhm. Und hat einfach gesagt, aber die Farbe, die spiegelt dir was wider. Auch wenn ich die nicht sehe, ich spüre die. Und habe das quasi dann auch für mich als Weg des Umgangs mit Farbe gelernt. Und ja, nachdem ich viele Bäume und Blumen und Brunnen in Leipzig gemalt und gezeichnet hatte, kam dann irgendwann auch das Graffiti-Alter mit 14, 15, wo sich dann die Stilistik ein bisschen veränderte, bis jetzt irgendwann dann später mein Stil sich herauskristallisierte.
Du bist für dich Künstler an sich und du gibst das aber auch weiter an Schüler. Wenn ich an meine Zeit in der Schule denke, ich war eine komplette Niete in Kunst. Ich habe das Gefühl, das konnte ich wirklich nicht. Ist es etwas, was man lernen kann? Oder was machst du mit Schülern und Schülerinnen, die wirklich da gar kein Talent dafür haben?
Also ich denke mal, so talentfrei ist keiner gänzlich, weil zumindest gerade ausschneiden und ausmalen kann wahrscheinlich doch ein Großteil. Nein, ich baue die Sachen so,
dass... Auch das war krumm und schief, ich sage, wie es ist.
Ich versuche einfach, wenn ich ein Kunstwerk bewerte, das in so vielen Parametern aufzugliedern, dass jeder irgendwie die Chance hat, zumindest eine 3 zu bekommen. Natürlich muss auch jemand, der gut ist, einen Differenzwert haben zu jemand, der das schlecht macht. Aber ich kann jetzt nicht so arrogant sein, behaupten, ich weiß generell, was schöne ästhetische Wahrnehmung ist. Also ich kann es tatsächlich mathematisch errechnen, weil Farbzusammenspielung, goldener Schnitt und so, rein Kunst und Liebe ist ja auch reine Mathematik. Ne? Das sind ja alles Frequenzen.
Klar.
Aber wenn ich zum Beispiel sage, mal das Bild, dann ist der erste Teil, der bewertet wird, ob die Aufgabenstellung verstanden ist, ob sauber ausgemalt ist etc. Also Handwerk und künstlerisches Empfinden wird gemischt, dadurch kann jeder irgendwelche Werte schaffen, die vielleicht nicht ganz schlecht sind. Aber ich hatte auch in der 10. Klasse in Kunst eine 4.
Ach, krass.
Und habe dann aber gesagt, okay, ich werde es euch beweisen, ich kann das. Und habe den Kunstleistungskurs dann für mein Abi gewählt.
Hast du es trotzdem gemacht, obwohl genau. Du eine 4 hattest?
Tatsächlich habe ich die 4 wahrscheinlich eher bekommen, weil ich nicht die Dinge gemacht habe, die der Lehrer von mir wollte. Aber das ist so die andere Geschichte.
Ja, aber das sind immer so diese coolen Kids gewesen. Du warst einer dieser coolen Kids in Kunst, die da einfach auf eine andere Art und Weise so künstlerisch begabt waren, dass sie gesagt haben, ach komm, geh mal da weg mit deinem komischen Baum, den ich da malen soll. Ich male hier was Krasseres hin.
Ja, genau, so eine Anekdote ganz kurz. Wir sollten mal eine Familie in Plastikfiguren machen.
Mhm.
Für mich war aber in dem Moment emotional nicht die Familie Mama, Papa, Schwester, sondern meine 4 Kumpels, mit denen ich immer skaten war und Graffiti gesprüht habe. Aber ich habe halt eine 5 gekriegt, weil ich die Aufgabenstellung der Familie nicht verstanden habe. Ich habe jetzt zwar versucht zu erklären, eine Familie ist auch emotional, ist nicht nur blutsverwandt oder so, konnte sie nicht verstehen. Dafür kriegt man dann halt eine 5. Und das ist, was ich meine, geh in den Mikrokosmos der Kids.
Ja.
Ich habe ja recht gehabt mit meiner Intention.
Hundertprozentig. Und das ist das Problem. Total, das ist auch das, was ich meine. Ist, Lehrer und Lehrerinnen haben so viel Verantwortung. Und die brauchen viel mehr soziale Kompetenz noch, als manche vielleicht noch heutzutage an den Tag legen. Weil so in die Gefühlswelt eines Schülers auch mal irgendwie eintreten zu können, das ist so wichtig. Weil stell dir mal vor, sie hätte das damals verstanden, was das auch mit dir gemacht hätte. Dann hättest du für dich auch totales Glücks- und Erfolgserlebnis gehabt, weil du gesagt hättest, ach krass, guck mal, das ist richtig, was ich hier denke. Ja. So hast du halt erstmal eine 4 bekommen oder eine 5 bekommen. Ist ja auch doof.
Zum Glück war ich ein frecher, teils arrogantes als Schüler und habe dann trotzdem aufgrund des Rebellenhaften in mir den Kunstleistungskurs gewählt. Vielleicht hätte ich es ja dann nicht gemacht. Ne?
Ich finde das super.
Aber ja, also ich sehe in allem das Für und Wider, das ist völlig okay, aber wie du sagst, ich glaube, die Sensibilität und das Einfühlungsvermögen ist uns voll abhandengegangen, was aber auch daran liegt, dass wir nicht mehr 20 Kids, sondern teilweise 35 Kids in der Schule haben und das schon in der Grundschule. Ja. Also da hört es einfach auf in jedwedem Verständnis.
Wir hoffen einfach, dass dieses Schulsystem irgendwann so ein bisschen mal auf den Kopf gestellt wird, weil ich glaube, so wie es jetzt ist, wird das doch irgendwann kollabieren, oder nicht?
Das hoffe ich.
Ja.
Also, so leid es mir für die Menschen in dem Moment dann tut, da werde ich hoffentlich noch dabei sein. Aber ich glaube, wie gesagt, das muss explodieren, weil diesen Rotstift ansetzen, du heizt eine Krankheit mit der nächsten Krankheit. So machen wir das in vielen Belangen, glaube ich, gesellschaftlich.
Mhm. Gott, dieser Rotstift, wenn du nur darüber sprichst, macht das in mir schon so Anxiety einfach.
Ja. Na, manche nutzen den auch mit Leidenschaft, ne?
Ich weiß. Und genau das ist ja das Problem.
Ja, wie gesagt, es ist ja, ob beruflich oder schulisch, auch oft einfach ein Machtspiel. Also die Bildung oder unsere Gesellschaft ist, glaube ich, an dem Punkt, wo sie ist, weil Menschen Macht mit Entscheidungsnotwendigkeit und Moral verwechseln. Also es gibt viele Schulleiter, die aufgrund der Macht und nicht der Leidenschaft zum Beruf da sind.
sehr schön hier die Kurve bekommen, wieder zu unserem, zu unserem Hauptthema Leidenschaft, worum es geht. Eine weitere Leidenschaft, oder beziehungsweise ein weiteres Thema, was du definitiv, glaube ich, auch mit Leidenschaft angehst, ist Rappen. Und dazu auch dein Künstlername Critical 27. Wie kam das? Wann hast du angefangen zu rappen? Und wie oft machst du das noch?
Ich habe, glaube ich, da war ich 11 oder 12, Beat Street geschaut. Mhm. Und da ging es ja um den Kosmos Graffiti und Rap. Und dann war ich infiziert. Ich habe dann ein halbes Jahr mit meinem damalig auch später werdenden DJ selbst aufgelegt, aber in unserem Keller oder irgendwo im Schuppen. Habe dann aber für mich erkannt, irgendwie finde ich das cooler, mit den Worten was zu machen. Eine Sprache lag mir irgendwie mehr und kryptisch, metaphorisch irgendwas zu bauen, das nicht jeder gleich versteht. Das war irgendwie so ein Anreiz. Ich wollte irgendwie auch was aus den Leuten herauskitzeln. Mhm. Und habe dann mit der Schulband, die ich auf meinem Gymnasium hatte, eine eigene Band gegründet. Und da haben wir dann 3-4 Jahre Musik gemacht, so live Jazz-Rap. Und dann später hat sich das dann auf die MPC und das selber produzieren herausgebildet. Und jetzt mache ich es einfach nicht mehr so oft, weil tatsächlich das Thema Zeit immer eine Frage ist. Aber ich nehme das in den Unterricht mit. Meine Kids können ein Rap anstelle eines Gedichtes vortragen.
Das
und
ich, cool.
Ich habe jetzt letztes Jahr mit meiner einen Klasse einfach einen Weihnachtsrap geschrieben. Das haben wir dann zum Schulfest vorgetragen, haben sie ihre stehenden Ovationen bekommen. Und das ist tatsächlich das Feld der Leidenschaft als Lehrer. Also so das, was du wirklich liebst, mitnehmen und als Schablon auf deinen Beruf legen. Ich glaube, das ist der Zauber, dass wir einfach gucken, dass wir so Adaptionen finden und das nicht alles separieren. Natürlich muss eine Professionalität manchmal mehr Rolle spielen als leidenschaftliches Geplänke, aber wenn ich in der Lage bin, meinen leidenschaftlichen Zug auf das, was notwendig ist, zu legen, habe ich, glaube ich, meine innere Mitte.
Zu 100%. Und dann wirst du damit auch deinen Schülern und Schülerinnen so viel mehr geben, weil du nicht stoisch diesen Lehrplan einfach von oben nach unten runterratterst, sondern eben zusammen mit der Leidenschaft quasi, die du hast, wird das ja auf einer ganz anderen Art und Weise ankommen. Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie du quasi deinen Unterricht gestaltest, ich hätte für mich so viel mehr mitgenommen, wenn ich jemanden wie dich als Lehrer gehabt hätte, weil das für mich viel verständlicher gewesen wäre. Weil wenn ich das Gefühl habe, der Lehrer versteht, dass ich, keine Ahnung, vielleicht dieses Gedicht oder das oder was auch immer, auf die Art und Weise es nicht hinbekomme und du vielleicht erkennen würdest, okay, vielleicht musst du es rappen oder vielleicht musst du es singen oder hey, pass auf, vielleicht bekommst du den Rechenweg so nicht hin, aber versuch es doch mal auf der Art und Weise und so ein bisschen individueller auf die Kinder einzugehen. Du weißt, was ich meine.
Ich glaube, absolut.
Das ist definitiv etwas, was man man noch viel mehr machen müsste. So wie
ich meine, die wollen alle gesehen werden und ich versuche so, ich kann sie sehen zu lassen.
Genau, das ist es.
Das ist der Zauber.
Kinder wollen oft gesehen werden, auch wenn sie manchmal vielleicht so tun, als würden sie es nicht wollen. Ich glaube, das ist ja auch heutzutage ganz oft der Fall, dass Kinder sich auch im Unterricht verstecken und Kapuzenpulli und dann bitte in die ganz letzte Reihe. Hast du das Gefühl, dass sind die Kinder, die eigentlich am meisten gesehen werden wollen?
Das sind, glaube ich, die das Konzept nicht ganz verstanden haben, was die letzte Reihe mit sich bringt. Die ist immer die, wo du als Lehrer am aufmerksamsten schaust. Ich habe mich in die erste Reihe gesetzt, weil das ist wieder wie das wieder der tote Blick im Auto. Ne?
Ja.
Ja. Ich saß auch lange in der letzten und auch mal in der ersten Reihe. Ich denke aber, dass alle gleichwertig sind. Jeder hat einfach sein emotionales Konstrukt und das müssen wir versuchen zu erkennen. Deshalb müssen wir viel mehr Emotionsteacher werden als Wissensvermittler, sage ich jetzt mal ganz banal. Aber um noch kurz dir, das hatte ich ganz vergessen zu beantworten, warum mein Name so klingt, wie er klingt.
Ich habe nämlich gerade
ja, ich hatte auch gerade den Gedanken.
Aber witzigerweise, bevor du es sagst, ich habe nämlich jetzt, nachdem ich die ganze Zeit zugehört habe und wir dieses Gespräch geführt haben, glaube ich, kann ich mir vorstellen, warum es quasi kritisch 27 bedeutet.
Dann beantworte du die Frage, dann sage ich dir, ob du recht hast.
Ich glaube einfach, weil du wahrscheinlich kritischer an sehr viele Sachen rangehst und einfach Dinge vielleicht kritisch betrachtest.
Ja, absolut.
Und nicht einfach nur Ja und Amen sagst, weil du eher der Typ bist.
Ja, also mit meinem Kollegen hatte ich, als ich 15, 16 war, hatten wir einen kleinen Skateshop online eröffnet. Da wussten wir noch gar nicht, dass man das eigentlich gar nicht darf, aber es war gutes Taschengeld. Und wir hatten uns Critical Entertainment genannt, also kritische Unterhaltung. Und mein Kumpel sagt, du machst immer alles so kritisch, musst immer alles hinterfragen. Ich so, ja, aber sonst machen wir doch immer nur die gleiche komische Sache. Und da haben wir dann gesagt, okay, Entertainment, Musik, Rap, Graffiti, das passt alles rein. Und irgendwann hat sich das aber aufgelöst und ich war aber immer noch der Kritische. Und dann fand ich aber, ist ein C kein ästhetisch anspruchsvoller Buchstabe. Also ich finde den einfach nicht schön. So, also ich habe den zwar im Namen, das sieht das ganz gut aus, im Oscar drin, in der Mitte, in der goldenen Mitte, ne? Aber das K finde ich super. Und die 27 ist einfach mein Geburtstag. Mehr steckt da nicht dahinter.
Macht definitiv Sinn. Was verbindest du eigentlich mit dem Wort Künstler? Also jetzt haben wir viel über das Thema Leidenschaft gesprochen, aber an sich würde man jetzt, wenn man weiß, jemand ist Lehrer oder Lehrerin, nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch jetzt unbedingt auch in seiner Freizeit vielleicht was Künstlerisches macht. Wie passt das bei dir zusammen und was bedeutet das für dich auch, Künstler zu sein, neben dem Beruf als Lehrer?
Ich würde das tatsächlich gar nicht separieren für mich. Ich bin der Künstler, der unterrichtet, oder der Lehrer, der künstelt. Generell mag ich das Wort Künstler nicht ganz so. Es liegt aber einfach vielleicht an meiner biografischen Zeit in Leipzig, da irgendwie jeder Künstler ist. Klar, Josef Beuys sagte das, allein zu sitzen und zu atmen ist ein künstlerischer Anspruch. Aber es ist auch immer die Ausrede manchmal für gescheiterte Lebenskonzepte. Ich bin ein Künstler, ich bin im dritten Selbstfindungsjahr. Da bin ich einfach kein Fan von. Mhm. Ich sage so, wir können zu was stehen, wenn etwas nicht funktioniert oder so. Aber ich bin ein Kunstschaffender. Ich bin ja ein Sprüher. Also ich würde das immer gern auf das Handwerk, was man macht als Künstler, reduzieren oder definieren. Aber der Künstler an sich, ja, der bin ich vielleicht im Volksmund. Aber ich für mich bin einfach der Oscar, der sprüht. Der macht Musik. Also ich mache das, das sind Handlungsfelder mit Leidenschaft. Mhm. Und deshalb kann ich das so verbinden, weil ich einfach die Elemente des Künstlerseins direkt in den Unterricht einbaue. Ich rap mit dem in Deutschunterricht. Und ob ich den Farbkreis nur mit Stiften oder mit einer Sprühdose behandle, ist für den Lehrplan egal. Aber für die Kids macht es einen immensen Unterschied.
Und bevor wir hier gleich aufhören, welche Schuhe trägst du heute? Ich habe nämlich noch gar nicht auf deine Schuhe geguckt.
Warte, guck einfach unter den Tisch. Aha!
Ja, Nike D-Break oder Daybreak, gibt zwei Varianten. Das ist die 354, die hatte ich vor 2 Jahren mal gesehen. Und das war ein Schuh, der wurde, glaube ich, von Studenten designt. Und Nike hat ja so diese Geschichte auch mit dem Logo. Als Grafikdesigner meine Ausbildung gemacht, hatten wir das Thema auch. Fand ich einfach spannend und tatsächlich wichtiger als die Schuhe sind immer meine Socken. Das ist tatsächlich mein Markenzeichen.
Ach wirklich? Warte, ich habe gerade Socken geguckt. Warte, na,
muss ich nochmal gucken. Ich habe immer so,
aha,
das
die
hat zwar
auch noch perfekt
die
zu den Schuhen.
Das hat immer einen schwierigen Ruf, ne, so die Hose in die Socken zu stecken. Das ist bei mir einfach die Geschichte, wenn du skatest und diese Hose immer hinten über die Schuhe so geschlappert hat, war das super nervig. Und wir hatten ja hin und wieder als Graffiti-Spür die Aufgabe, schneller als Freunde in einem gewissen Uniformkostüm zu sein. Mhm. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Und da mussten wir über Maschendrahtzäune und so rennen. Da musste halt alles schnell in die Hosen gesteckt werden.
Klar.
Also in die Socken.
Ich hatte auch die Phase.
Ja. Und du weißt, wovon ich spreche. Und wenn du das 15 Jahre machst, ist das irgendwie ein Automatismus. Und irgendwann ist es die Mittel. Ich habe tatsächlich auch auf Hochzeit die Anzughose in den Socken. Das bin ich. Und jetzt bei der Abschlussfeier der 10. Klasse. Aber meine Kids machen das auch, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen haben oder bei dem Weihnachtsrap haben alle gesagt, Herr Metzger, wir kaufen uns jetzt bunte Socken, wir wollen das so wie Sie. Und da standen wir dann zu 30 auf der Bühne und haben alle Hose in den Socken gehabt.
Wie schön.
Das war ein mega Moment, auch für mich, fand ich total cool. Und ich glaube, da können wir alle, wenn wir coole Ideen haben, einfach mehr Leute akquirieren, indem wir mit leidenschaftlicher Hingabe darüber sprechen, so wie wir das heute machen.
Schön. Ja, ich glaube, besser kann man dieses Gespräch auch nicht beenden. Vielen, vielen Dank, dass wir auch so ein bisschen einen Einblick in dein Leben bekommen haben und dann deine Sichtweisen. Hat auf jeden Fall auch zum Nachdenken angeregt. Und ich finde das auf jeden Fall wichtig. Und ich hoffe sehr, dass es ein Umdenken gibt und dass es vielleicht auch eine Veränderung gibt irgendwann in unserem Schulsystem und dass es mehr Lehrer gibt und Lehrerinnen, die vielleicht auch mal ihren Ansatz eher so angehen. Das würde mich freuen.
Mich auch und vielen Dank auch meinerseits.
Danke, Oscar.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.